dass man das nicht sieht oder nicht spürt, dass man das eigentlich gar nicht mehr merkt von dieser Kirche, dass man die spirituelle die Begeisterung nicht mehr sieht, dass man die Leidenschaft nicht mehr sieht, dass man den Schmerz, und nicht den Schmerz, weil man Bedeutungsverlust hat, den sieht man schon, hört man schon, das Jammer hört man, aber der Schmerz, ein Mitleiden mit dieser Welt, wo Gott verdammt noch einmal in den Abgrund saust, dass man nicht etwas mehr merkt von dem Schmerz, dass uns Gletscher wegschmelzt und dass das verbunden ist mit dem Glauben und mit dieser Hoffnung. Und ich habe das Gefühl, dort haben wir tatsächlich ein Problem. Das haben andere auch, aber das empfinde ich auch. Das macht mir auch Mühe. Und ich denke, hey, wir dürfen so viel empfangen von diesem Evangelium. Wieso klingt es uns nicht besser, das zu kommunizieren, aber auch zu leben, dass es ein glaubwürdiges Zeugnis ist?
Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir ist Evelyn Baumberger, Leiterin vom RefLab.
Hallo miteinander.
Und bei uns zu Gast ist der Ralf Kunz, er ist Professor für praktische Theologie an der Uni Zürich.
Grüezi miteinander.
Herzlich willkommen, Ralf. Wir führen unser Gespräch vor dem Hintergrund von einer Tagung, wo du mitorganisiert hast, Ralf, die hat den Titel gehabt, «Die Zukunft der reformierten Kirche in der Schweiz». Haben das geklärt, die Zukunft von der reformierten Kirche?
Nein.
Schade.
Nein, ich glaube nicht, dass das der Anspruch kann sein. Also das wäre ziemlich vermessen. Zukunft klären. Es gibt ja in der Zukunftsforschung auch, dass man mit Szenarien entwickelt und ich denke, dass wir ein paar Szenarien an der Wand hatten und die klären sich dann schon, aber nicht wir sind die, die aufklären. Sozusagen.
Aber welche Szenarien hast du mitgenommen, die vielleicht auch solche sind, wo man sich auf die Zukunft freut?
Ich habe ein paar auch so Feedback bekommen von Menschen, die teilgenommen haben, die also etwas gespürt haben wie Hoffnung, Aufbruch, auch Mut bekommen haben. Wir haben auch ein Referat von jemandem, der mit drin ist in dieser Umbruchsarbeit, also eine Dekanin aus der evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Das hat auch einen Eindruck gegeben von einem realistischen, aber doch hoffnungsvollen Weitermachen und Aufbrechen in eine andere Kirche. Nicht in eine Kirche, wie wir sie kennen, aber in eine Kirche, die immer noch Kirche ist.
Wie sieht denn die aus?
Die sieht vermutlich sehr, sehr viel vielfältiger. Also das ist meine Hoffnung auch, dass sie vielfältiger, diverser ist. Ein Stichwort war, Kirche, das ist der Ort, wo man mit Menschen zusammen ist, die anders sind. Und ich glaube, das haben wir noch nicht erfüllt. Da ist ja noch viel, viel zu tun. Aber irgendwie ist der Challenge, dass wir dort hin wollen, also eine diversere Kirche, eine buntere Kirche, da habe ich etwas gespürt und gedacht, das macht Lust, das zu versuchen, auch wenn die Vorzeichen nicht immer nur schön oder nicht immer nur angenehm sind. Ja.
Und was heisst das? Also wie schafft man so etwas? Einfach Türen aufmachen und sagen, kommen alle, machen da eure Sachen, egal wie ihr denkt, egal wie ihr theologisch ausgerichtet sind.
Du meinst ja so à la Angela Merkel, wir schaffen das.
Ja, oder eben ist Vielfalt an sich, ist ja, oder Buntheit an sich, jetzt, ist ja vielleicht nicht... Ja, also es tönt auch schön. Chile ist der Ort, wo ich mit Menschen zusammen bin, die anders sind. Das tönt sehr schön. zugleich merke ich an mir, dass ich ja durchaus vielleicht einen vermessenen Anspruch habe, dass man sich auf irgendeinen Boden einigt, wo man steht. Mhm. Und das nicht einfach ein Raum ist, wo anything goes.
Ich glaube, da verwünscht so ziemlich auch
der Konsens von denen, die geredet haben an dieser Tagung, auch wenn sie ganz unterschiedliche Meinungen und Ideen haben. Aber was jetzt du als gemeinsamen Boden bezeichnest, kann man theologisch mit Christus, mit dem Heiligen Geist, mit der Bergpredigt, mit unserer Vorstellung davon, dass man einander segnet und nicht flucht, liebt und nicht hasst. Jetzt könnte ich weiter predigen, quasi Jesus-mässig. Und ich gehe schon davon aus, dass wir den Konsens haben, dass wir einander auch glauben, dass wir glauben. Und einander nicht absprechen, dass wir die Zukunft von der Kirche wollen, weil wir ja wollen Christen, Christinnen sein. Das ist, glaube ich, schon die Grundlage. Und das mit der Diversität, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt das Hauptthema gewesen an dieser Tagung. Aber für mich persönlich ist es ein Aspekt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Ich könnte sagen, die inklusive Kirche. Die Kirche, die nicht ausschliesst. Die Kirche, die das Evangelium feiert, aber auch als ein Commitment versteht für eine Gesellschaft, die gerechter ist. Das ist mir wichtig und heilig. Und wenn ich Menschen finde, die das auch so sehen, dann geht es mir gut. Und dann kann ich auch über die Schwierigkeiten und über die Stolpersteine reden und laufe nicht frustriert und deprimiert davon und sage, oh, das packen wir miteinander an. Also das ist für mich auch eine Grundlage, dass man so etwas wie eine Arbeitsgemeinschaft bildet und sagt, hey, wir laufen nicht davon, wir bleiben dran. Mhm.
Du hast ja einen Input gehabt zu der Frage von der Relevanz von der Kirche. Das ist ja nachdem, dass wir jetzt so angefangen haben, so ein bisschen bei dem Innenblick, eben was ermutigt uns in der Gemeinschaft und eben dem, was du jetzt gerade gesagt hast, würde ich mich natürlich anschliessen, so verstanden Vielfalt, dass die ist ja auf einem gemeinsamen Boden dann. Aber die Frage nach der Relevanz ist ja, wie der Aussenblick ist auch die Rechtfertigungsfrage und zwar die ganz irdisch verstandene, weil eben, das ist ja auch so etwas, von was reden wir eigentlich, wenn wir von Kirche reden? Reden wir von Kirche als einfach Gemeinschaft von Christinnen und Christen oder reden wir auch von Kirche als Institution mit einem grossen Vermögen, mit einem grossen Steuereinkommen? Kirche als Arbeitgeberin? Und dort ist ja dann der Relevanzbegriff ganz, ja, auch eine Rechtfertigungsfrage. Kannst du vielleicht so ein bisschen auf den Punkt bringen, was dir dort wichtig ist bei dieser Frage?
Also, zuerst mal, genau, du setzt es richtig an, wenn du die Unterscheidung machst von der Kirche als Organisation, Institution und sagen wir mal Bewegung, Ursprung, Gemeinschaft. Und es ist ziemlich naiv, so quasi mit der Sandalenmystik die Probleme der Organisation anzupacken. Das, ich glaube, kann ja nicht im Ernst Kirchenentwicklung sein. Das ist auch nicht wahnsinnig professionell. Das heisst, die Organisation verlangt auch organisationale Logik. Eben, du hast gesagt, der Arbeitgeber kann nicht sagen, jetzt machen wir auf Franziskus, ab morgen können wir den gratis arbeiten. Der Arbeitgeber muss ein guter Arbeitgeber sein. Es gibt auch eine Verantwortung von diakonischen Werken, dass sie ihre Leute nicht ausbeuten, bitte. Das heisst, Kirche muss auch professionell sein, als Organisation. Und als Institution muss sie glaubwürdig sein. Die Institutionen haben einen Auftrag, das zeichnet sie aus als Institutionen. So Gesundheitswesen, auch das Rechtswesen. Das heisst, die müssen auch so arbeiten, dass sie die Privilegien, die sie überkommen, qua Institution, dass sie die können auch begründen, legitimieren, kann man sagen, oder plausibilisieren. Das heisst, ein Staat und Demokratie, Politiker, müssen zeigen, warum dass sie die Macht überkommen vom Volk, dass sie dienen und nicht ausnutzen. Eine Wirtschaft und so weiter. Ich könnte jetzt weiter fortfahren. Wir sind sozusagen bei einem Grundproblem von unserer Gesellschaft, das auf Vertrauen basiert, auf Delegation, auch dass kollektive Verantwortung übernommen wird. Und da kann sich die Kirche nicht daraus rausziehen. Und aus dem heraus kann man die Relevanz so ableiten, dass die Relevanz etwas ist, wo von außen zugesprochen wird oder eben abgesprochen, weil die Organisation respektive die Institution nicht mehr überzeugt, weil sie nicht mehr dem Leben dient, weil die Menschen nicht mehr können erkennen, für was sind die eigentlich da? Verdienen die das Vertrauen? Und was machen die mit dem Geld? Das heisst, die Institution und Organisation in unterschiedlichen Ebenen sind verpflichtet, also rein gesetzlich, also dass sie Rechenschaft darüber ablegen, was sie mit diesen Privilegien machen, was sie mit diesen Geldern machen, die zufließen. Das ist völlig klar. Und das heisst, der Relevanzdruck oder die Relevanzbehauptung gehört zu jeder Institution und gehört auch zur Kirche. Was mir wichtig war, ist, dass die Relevanzbehauptung eben nochmal eine andere Ebene hat, gerade auf dem Hintergrund von der Problem, wo alle Institutionen haben in der Spätmoderne. Das heisst, Bürgerinnen und Bürger zweifeln zunehmend an der Autorität von der Politik. Konsumentinnen und Konsumenten sind misstrauisch gegenüber den grossen Firmen. Das könnte ja wieder fortfahren. Und das gilt eben auch für Kirchen, aber bei den Kirchen kann man austreten. Das heisst, Kirche spürt das eins zu eins. Du kannst nicht aus der Schweiz austreten. Also machst du das besser nicht. Aber aus der Kirche kannst du austreten. Und das heisst, die Institution ist damit konfrontiert, dass der Relevanzverlust von der Institution sie trifft. Und sie muss auf der Ebene der Organisation neue Wege finden, dem Auftrag gerecht zu werden, aber mit weniger Mitteln und weiter.
Was mich angesprochen hat an deinem Referat, war, dass es bei Relevanz auch darum geht, dass man etwas verständlich macht. Mhm. Und in dem Sinn jetzt noch die Rückfrage, wenn man Leute würde fragen, würden sie sagen, ja, Kirche macht viel Gutes. Also, beziehungsweise das ist bei der Reputationsstudie früher dieses Jahr, ist das einmal rausgekommen. Und gleichzeitig ist es schwierig verständlich, was hat das mit mir zu tun, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel eine Seniorin im Pflegeheim bin, die besucht möchte werden oder an einem Gottesdienst teilnehmen. Ist es dann auch eine Krise von der Verständlichkeit, von warum machen wir eigentlich das, was wir machen als Kirche?
Das ist eine Sprache? Ja, das ist, ich finde das eine sehr gute Frage. Und mir ist das auch wichtig gewesen, dass man Relevanztheorie auch noch mal ein bisschen stärker auf dem Hintergrund von der Kommunikationsstrategie und Mechanismen sieht. Jetzt einfach noch ganz einen kleinen Ausholen bei dieser Relevanztheorie, die ist ja so aus den 70er, 80er Jahren, und schaut pragmatisch darauf, wie gelingende Kommunikation entsteht. Etwas, das unverständlich ist, und du hast es jetzt gerade angezeigt, etwas, das unverständlich ist, kann nicht relevant werden. Das heisst, du verstehst nur Bahnhof, also empfindest es als unwichtig. Du kannst auch damit nichts verknüpfen. Ist ja logisch, wenn du es nicht verstehst. Das heisst, unverständliches, elaborierte, kodierte, wissenschaftliche Reden oder das theologisch verstiegene, spekulative Reden, jetzt können wir ganz verschiedene Jargon durchspielen, wird als nicht relevant empfunden. Aber wenn es banal wird, oberflächlich, kitschig, dumm, dann wird es auch als nicht relevant. Das heisst, es gibt auch so etwas wie Geschmacksgrenzen. Die sind natürlich unterschiedlich, je nach Milieu und je nach Bildungsstand. Aber man kann sozusagen die Verständlichkeit auch übertreiben. Man kann anfangen, Babysprache reden oder die Leute für dumm verkaufen. Oder es gibt in der Werbung ja auch so Schamgrenzen. Zum Beispiel, wenn eine Krankenversicherung wirbt mit Gesundheit, ist alles. Herrschaft nochmal, wie kommt man auf so einen Bullshit? Excuse. Da muss jeder Mensch, der eine chronische Krankheit hat, muss einfach wegschauen. Also es gibt so, eben, der Werbesprache kann man jetzt mal durchspielen, was ist relevant und was ist nicht relevant. Und kommunikationstheoretisch ist es Verständlichkeit das eine, aber das andere ist auch, dass es signifikant ist. Das heisst, dass etwas mich trifft. Und ich denke, wow, ja, genau, das ist interessant. Das ist interessant. Es ist attraktiv. Es ist innovativ. Es ist etwas, was ich so vorhin nicht gedacht habe. Überraschend und so weiter. Das sind andere Merkmale von etwas, was relevant ist. Es ist bedeutungsvoll und es ist nicht nur verständlich. Und das zusammen gibt eine rechte Spannung.
Und das kommt eigentlich zu etwas Zweitem, was ich cool gefunden habe im Referat, nämlich, dass du gesagt hast, die Botschaft muss von Leuten getragen sein. Also das heisst, als Institution, auf Social Media sehen wir das manchmal so, Social Media Accounts von Kirchengemeinden, die dann einen Kirchenturm im Profilbild haben und nachher einfach den Veranstaltungskalender postet. Und das funktioniert ja einfach nicht nach dieser Logik, weil wir Neudeutsch related, also uns in Beziehung setzen mit anderen Leuten und nicht mit einer Institution. Also das heisst, die Kirche mehr als Bewegung von Leuten, die eben von deren Überzeugung getragen sind.
Ganz genau.
Und dort hat eben eine These, dass die Professionalisierung von der reformierten Kirche, vor allem auf dem theologischen und sprechenden Part dazu geführt hat, dass andere halt entlastet worden sind von dem und dass so die Kanzelrede dazu führt, dass die Gemeinde nicht sprachfähig ist in dem, wo sie glauben oder dass sie denken, das ist, ich kann das ja gar nicht so gut sagen wie der Herr Pfarrer oder die Frau Pfarrerin, dass da auch verloren geht, dass man untereinander darüber redet, was glauben wir eigentlich, zum, dass eben nicht nur wir als kirchlich Angestellte das als unsere Vision sehen, Leute erzählen, warum ist es eben in unserem Leben signifikant und potenziell darum auch im Leben von anderen Leuten. Und für das braucht man Sprache, braucht man Wort, oder? Wie siehst du das?
Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich den Gedankengang von dir nicht ganz überkommen. Also, du hast angefangen damit, dass wir eine Professionalisierung und eine Personalisierung haben, weil Kommunikation läuft über Gesichter, läuft über Personen, läuft über Menschen, die Charisma haben, die eine Ausstrahlung haben. Und dann der nächste Gedanke war, dass wir durch die Professionalisierung quasi eine stärkere Fokussierung haben auf eben die Profispeaker und die Leute haben verlernt, oder die Leute. Es gibt keine Kultur mehr vom Miteinander. Habe ich das richtig
genommen? Ja, würde ich so. Also einfach aus empirischer Beobachtung. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Studie, die es vor ein paar Jahren Sabrina Müller und Patrick Doceras gemacht haben über kirchliche Behörden und ihre theologische Sprachfähigkeit. Und herausgekommen ist, dass die sich völlig unzureichend fähig fühlen, um zu sagen, warum arbeite ich eigentlich bei der Kirche? Was hat das mit mir als Person und als gläubigen Mensch zu tun? Und da gibt es ja Ansätze wie eben so kleine theologische Gefäße innerhalb von Sitzungen oder dass ein Gottesdienst halt nicht nur monologisch, sondern dialogisch gestaltet wird, dass es andere Gefäße gibt. Ich kann jetzt da auch ehrlich gesagt vor allem von meinem Erleben und meiner Kirchengemeinde-Erfahrung reden, wo ich mir wünschen würde, es gäbe die auch mehr ganz normale Gläubige, eben nicht die professionellen, wo eben, dass die Botschaft relevant und signifikant ist für sie selber, auch sich kompetent fühlen, um über das zu sprechen.
Ja, das ist... Jetzt, Entschuldigung, meine lange Leitung vorhin, aber jetzt habe ich verstanden.
Jetzt habe ich es nochmal präzisiert,
ja. Genau, jetzt hast du es so, dass es bei mir auch bedeutungsvoll und signifikant geworden ist. Und ich bin, also du rennst natürlich offene Türen ein. Das ist für mich auch eine tiefe Sehnsucht, dass man aus dieser Experten und Profi, aus einer falschen Professionalisierung, ich sage es jetzt mal so. Mhm. Für mich wäre, also ich finde immer noch, ich bin immer noch der Meinung, dass es stellvertretendes Reden und eine Verantwortung braucht, für eine Qualität, dass es nicht abrutscht, dass es kein Hate Speak gibt und so weiter. Man könnte das also auf die Negativseite, ist einfacher, das auszugreifen, dass es nicht banal wird oder so. Und auf die andere Seite höre ich jetzt das, was aus dem, was du sagst, einen ganz klaren und noch nicht eingelösten Auftrag für eine Bildung, die wirklich reingeht ins Priestertum von allen Gläubigen, um jetzt ein Schlagwort aufzunehmen. Und du hast jetzt Behörden erwähnt, ja, dass die nicht nur Verwaltersleute sind. Ich denke natürlich auch noch an eine mündige Gemeinde, an eine Gemeinde, die miteinander redet, die miteinander theologisiert. Und dort, wo das kannst erfahren, ist es so beglückend und du merkst, das hat etwas zu tun mit der Lebensform vom Glauben, dass man miteinander unterwegs ist und auch die Sprache findet und nicht nur ablost, sozusagen.
Ich würde aber darum auch sagen, noch schnell, dass es nicht nur mit Bildung zu tun hat, sondern auch mit einer Kultur.
Ja, ich verstehe. Für mich ist Bildung aber eine Kultur. Mhm. Oder respektive, es braucht eine gewisse Kultur, um die Bildung, die uns jetzt beiden wichtig ist, die etwas mündig macht und eine Sprache findet, die muss man, ich glaube, die haben wir noch nicht da. Also wir sind noch ganz stark pfarrzentriert und haben noch Bilder von Gemeinden und von parochialen Strukturen, die vielleicht dem eher entgegenstehen und das nicht begünstigen.
Ja, und ich habe jetzt, es war auch super gewesen, die Schlaufe. Ich habe nämlich dann ein bisschen länger Zeit gehabt, zum Nachdenken. Ich merke aber, und vielleicht bin ich da zu landeskirchlich imprägniert vom Dorf, ich, also wenn man so sagt, also Einerseits erfahre ich das nicht so. Also ich erfahre den Gap zwischen den sogenannten Profis und den Laien nicht. Ich finde sowieso Laien ganz ein schwieriger Begriff im Reformierten. Ich finde eigentlich, es gibt keine Laien. Mhm. aber wenn jemand in einer Kirchenpflege einen super Job macht als Liegenschaftsverwalter oder als Liegenschaftsverwalterin und einfach dabei ist, weil sie dabei ist, aber sich niemals als gläubig bezeichnen würde. Aber mit dem Spirit, der da herrscht, einfach voll connected, dann finde ich das super. Also ich finde, also mir kann es dann schnell kippen, wenn jemand sagt, look, der Glaube ist für mein Leben mega relevant. Hey, für dies ist es doch auch. Da schudert es mich, weil es gibt viele Sachen, die für mich relevant sind, aber für dich vielleicht nicht. Und ich muss dich nicht von dieser Relevanz überzeugen. Ich muss auch niemanden von der Relevanz von meinem Glauben überzeugen, sondern da bin ich urreformiert. Glaube ist ein Geschenk. Und ich verliere vielleicht einmal. Und dann bin ich Gott froh, in einer Kirche zu sein, wo andere für mich glauben. Und das ist etwas, was mich in dieser Kirche hebt. Also mein Weg ist nicht, dass der Glaube... Es hat wahrscheinlich Zeiten gegeben, wo ich nicht gewusst habe, ob ich mich jetzt als gläubig bezeichne oder nicht. Ich finde das sowieso eh ein schwieriger Begriff. Was heisst denn das schon? Weil das Gegenteil ungläubig, das will ich sowieso niemandem unterstellen. Aber für mich ist die Kirche auch eine Gemeinschaft von... Ja, dass wenn mir die Worte ausgehen, wenn ich nicht mehr glauben kann, dass andere für mich glauben. Oder nur schon, dass es schön ist, dass ich weiss, das ist eine Institution, wofür ich finde auch, dass eben manchmal kommt ja dann, ja, es ist dann nur noch ein Diakoniewerk und so. Ja, und wenn schon? Also, Diakoniewerk ist ja schon mal super. Und wenn es Leute gibt, die bei dieser Kirche dabei sind, weil sie einfach davon ausgehen, dass das eine Institution ist, die für Menschen am Rand da ist, dann ist das super relevant und dann langt mir das tausendmal für die Mitgliedschaft und da habe ich null Anspruch, dass die noch irgendwie das irgendwie noch anders unter Beweis stellen.
Mhm. Hat das irgendjemand jetzt bestritten?
Nein, worden? Überhaupt nicht. Es
woher,
ist
nur ein woher kommt
also
dieses
missionarische
Also es ist weniger ein Einwand als eine andere Herangehensweise. Ich habe mich jetzt auch nicht gedacht, das schliessen dir aus, aber ich finde, man hat schon sich so können hören. Ich glaube, es ist so ein bisschen das, vielleicht jetzt so, wie du mich auch gehört hast, und ich glaube, das ist etwas interessant an all diesen Diskussionen. Mhm. Wir reden häufig, jetzt glaube ich genauso wie ihr vorher, so ein bisschen defizitär. Also wir vermissen etwas, es gibt ein Defizit, und dann kommt vielleicht schnell die Gegenreaktion, ja, aber hey, eben, man kann doch auch dabei sein, wenn man jetzt nicht über seinen Glauben reden will. Und ich glaube, genau das ist die Herausforderung, nicht?
Ja, das ist...
Also es war ja zuerst mal die Anzeige von einem Defizit. Es fehlt etwas.
Ja, also ich bin nicht ganz sicher, ob ich der Analyse zustimmen will. Also der Anfang des Gesprächs war, dass man sagt, das Relevante soll gemeinsam entdeckt werden. So habe ich dich gehört. Und dass wir das nicht können delegieren an irgendwelche Spezialisten, die uns sagen, was wichtig und was nicht wichtig ist. Und das ist vielleicht auch die gemeinsame Basis. Und das gemeinsame Entdecken von dem, sag jetzt mal, vom guten Leben, von dem, was wichtig ist, von dem, was uns heilig oder was, jetzt kommen da ganz viel. Und ich möchte nicht immer gerade so in eine hoch elaborierte, theologisch glatte Sprache hineingehen. Sondern das, eben, sag jetzt mal, das gute Leben. In der Kirche natürlich in Bezug auf die Tradition. Das, glaube ich, das würde ich jetzt schon sagen, ist so etwas wie die Grundlage des Kirchenseins. Was denn das heisst? Und jetzt hast du sozusagen ein Fähnchen von der Volkskirche und ich darf das gerne mitschwingen. Das heisst, dass man nicht die Unterscheidung von Glauben und Unglauben nicht als
eine Kategorie einführen, wo wir darüber verfügen. Das ist für mich eine Grundlage vom Evangelium und nicht nur von der Volkskirche. Und sobald da so etwas passiert mit «Du bist ungläubig, ich bin gläubig», dann schudert es mich auch. Weil das ist ganz sicher nicht das Evangelium. Das ist irgendetwas anderes, aber sicher nicht das Evangelium. Und du hast auch ganz steile und ich finde wunderbare Begründung gebracht, dass der Glauben ein Geschenk ist. Also viel theologischer kann man das eigentlich nicht sagen. Oder viel evangelischer. Das heisst ja einfach nichts anderes, als dass wir auch in einer Gemeinschaft sind von Menschen, die in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedlich angefochten sind oder gesegnet sind oder eben auch eine Last zu tragen haben. Und dass wir darum auch in dieser Gemeinschaft, in die Gemeinschaft hineingerufen sind, solidarisch. Also wir leben voneinander, wir tragen einander Lasten und wir übernehmen manchmal auch Verantwortung. Manchmal tun wir auch reden füreinander, manchmal tun wir hören füreinander. Ich glaube, da haben wir Konsens. Und wenn wir angefangen haben mit der Relevanz, ist es jetzt einfach nochmal, dass Relevanz nicht nur heisst, dass die Institution sagt, was sie alles Bäumiges macht, sondern jetzt inhaltlich und theologisch, dass sie auch kann sagen, verständlich und signifikant, was eigentlich das Evangelium ist, warum das die Kirchen überhaupt gibt, was der Unterschied ist zum Fußballverein, der auch eine wunderbare soziale Funktion hat, oder zum Jugendorchester, oder zum Schwingclub. Also warum ist Kirche Kirche? Und dass sie das kann verständlich, ohne exklusiv zu werden, sagen, das ist für mich eben auch relevante Kommunikation.
Ja, das würde ich sicher unterstützen. Ich glaube, der Punkt ist genau dort, eben, ich kann nicht Relevanz behaupten. Ja. Relevanz muss mir zugesprochen werden. Richtig. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und was ich in diesen Diskussionen auch immer wieder so ein bisschen an Grenzen stoße und selber tatsächlich ambivalent bin, ist das, was du jetzt auch angesprochen hast, eben all die anderen, oder? Das kommt ja auch schnell, ja, aber warum muss das die Kirche machen? Warum muss jetzt die Kirche einen Mittagstisch machen? Das könnte ja der Quartierverein auch. Ja, könnte er, aber die Kirche macht es und dann ist es doch gut.
Genau.
Ja? Also ich finde auch, die Relevanzdebatte oder der Rechtfertigungszwang kann ich etwas reinführen, wo ich dann recht straub finde, weil also wenn man die Geschichte lesen aus dem Evangelium, manchmal haben die Leute einfach zu essen gebraucht. Fertig. Und sie haben zu essen bekommen. Und das hat gelangt. Ohne irgendeinen Überbau, sondern einfach das Brot langt.
Mich würde noch etwas wundern, wenn man einen Schritt zurück macht. Und eben Relevanz kann man nicht über sich behaupten, sondern sie wird einem zugesprochen. Oder eben nicht, indem Leute zum Beispiel austreten aus der Kirche. Der Relevanzverlust der Kirche ist eigentlich ein stehender Ausdruck, schon fast in entsprechenden Medienartikeln. Und dann muss man sich ja, wir haben jetzt über Kommunikation geredet und Relevanz als kommunikatives Ereignis, dass man verständlich muss sagen, was man macht. Und das kann natürlich eben auch sein, ich tue da gerne die Liegenschaften verwalten, weil das gibt mir einen Sinn. Ich kann da kompetent sein, natürlich. Aber man muss sich ja fragen, warum, es ist nicht nur ein Kommunikationsproblem, das die reformierte Kirche in der Schweiz hat.
Nein, natürlich nicht.
Also die Problematik ist ja viel tiefer. Haben Sie das an der Tagung auch angesprochen? Und was hat es da für Ansätze gegeben?
Genau. Also zuerst mal, Kommunikation ist einerseits Symptom und andererseits Ursache. Das ist ein bisschen auch jetzt darum nicht ganz so einfach zu unterscheiden. Und wenn wir von dem Relevanzverlust reden, können wir tatsächlich auch, was in der Kommunikation passiert ist, nämlich eine Macht. Und Macht, auch das ist ambivalent. Das Stichwort Ambivalenz ist da, glaube ich, sehr wichtig. Deutungsmacht geht verloren. Und Deutungsmacht wird heute anders aufteilt oder wird anders verteilt als noch vielleicht vor 60, als noch vielleicht vor 100 Jahren. Und wir merken, dass gewisse Monopolstellungen, die Monopolstellung ist vielleicht nie da gewesen, aber sag jetzt mal, ein grosser Anteil von Deutungsmacht hat Kirche müssen abgeben oder es ist einfach weggenommen worden. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Schulbildung, aber auch im Rechtswesen, auch im Bereich von der Ethik. Das heisst, da gibt es wie neue wenn man sozusagen vorhin ist ein Strom gewesen und jetzt ist das so wie eine meandrierende Delta-Landschaft mit ganz verschiedenen Kanälen. Und in dem eine Relevanz behauptet, wieder nochmal eine andere, nicht eine rechtfertigende, sondern in der Aufmerksamkeitsökonomie geht es darum, auch auf die Attraktivität von der eigenen Form aufmerksam zu machen. Das heisst, es ist eben auch ein Verkündigungsauftrag und ich habe versucht, zu zeigen, dass, du hast schon darauf hingewiesen, dass in dem Aufmerksammachen auf das eigene nicht nur Argument überzeugen und auch nicht nur Legitimierung oder Plausibilisierungsstrategien, sondern das Attraktivmachen eben ganz auch viel mit einer guten Performance zu tun hat. Mit einer warmen Stimme, mit einer menschlichen Ausstrahlung, mit der Authentizität, das Stichwort. Das heisst, wir sind heute auch, und jetzt kommt eben die Frage, hat dann Kirche nochmal ein anderes Problem, nicht nur ein Kommunikationsproblem. Du kannst so authentisch und so warm und so schön über das Evangelium reden, wie du willst, wenn aber dahinter nicht auch nochmal so etwas wie eine Inkarnation ist, etwas Konkretes, eben ein Ort, wo du wirklich zu essen bekommst, im umfassenden Sinn, wo du wirklich Solidarität erfährst. Ja, was ist denn das für ein Reden? Das heisst, es muss irgendwie gefühlt sein. Und dort kommen für mich wieder die institutionellen Aspekte, also die gelebte Solidarität, die erfahrene Spiritualität, das Lagerfeuer, was auch immer das dann ist konkret, da hat man unterschiedliche Bedürfnisse, gebe ich dir völlig recht, Felix. Also nicht alle müssen die ganze Zeit vom Morgen bis zum Abend Worship haben und über den Jesus reden. Es gibt ja Leute, die das viel, viel, viel diskreter wollen und viel, viel zurückhaltender sind. Und andere wieder sind kontemplativ drauf. Das ist doch völlig okay. Und das meine ich auch mit der Diversität. Aber die Form, und dass man das nicht sieht oder nicht spürt, dass man das eigentlich gar nicht mehr merkt von dieser Kirche, dass man der spirituelle, die Begeisterung nicht mehr sieht, dass man die Leidenschaft nicht mehr sieht, dass man den Schmerz, und nicht den Schmerz, weil man Bedeutungsverlust hat, den sieht man schon, hört man schon, das Jammer hört man, aber der Schmerz, ein Mitleiden mit dieser Welt, wo Gott noch einmal in den Abgrund saust, dass man nicht etwas mehr merkt von dem Schmerz, dass uns Gletscher wegschmelzt und dass das verbunden ist mit dem Glauben und mit dieser Hoffnung. Und ich habe das Gefühl, dort haben wir tatsächlich ein Problem. Das haben andere auch, aber das empfinde ich auch. Das macht mir auch Mühe. Und ich denke, hey, wir dürfen so viel empfangen von diesem Evangelium. Wieso gelingt es uns nicht besser, das zu kommunizieren, aber auch zu leben, dass es glaubwürdiges Zeugnis ist? So.
Ja, ich glaube, dort ist schon der Punkt, oder? Dass man die behauptete Relevanz, wo man ja recht gut ist drin, auch halt einlöst. Und ja, dort wirklich tatsächlich einlöst, ja, eben die einen, da gibt es wirklich unterschiedliche Sprachen. Da gibt es vielleicht stärker eben vom Glaubensvokabular prägte Sprachen. Und andere, wo jetzt jemand würde, eben, es gibt ja das Schlagwort von der Selbstsäkularisierung von der Kirche, wo ich nicht kann hören kann und wo ich auch schwierig finde, eben gegenüber ganz vielen Menschen, die da mittragen und wahnsinnig gute Art dabei sind. Ja, aber auf ihre Art. Aber ich glaube, es könnte ja nur schon sein, dass man spürt, dass da Leute sind, die den Glauben nicht aufgeben, dass eine andere Welt möglich ist. Mhm. Und zwar ja, natürlich die Welt, die uns das Evangelium aufzeigt, in der ganzen Vielfalt. Mhm. Aber dass das möglich ist. Und ich finde, das fände ich einen gemeinsamen Boden, wo mir ehrlich gesagt langt. Und der ist ja schon sehr tragend. Und wo ich auch merke, dass ich mich dann auf dem Boden kann, eben in unterschiedlichen Lebensphasen, Stimmungsphasen bewegen drauf. Oder? Aber dass man das einlöst und eben, dass es nicht ein Leiden ist über den eigenen Bedeutungsverlust oder Machtverlust oder Privilegienverlust, sondern es Leiden an dieser Welt, obwohl das jetzt ein bisschen pathetisch tönt, aber es gibt genug Gründe zum Leiden an dieser Welt. Und daran glauben, dass es möglich ist, den Tropfen zu sein, den Ozean, der die Welt doch verändern kann.
Oder immer wieder im Kleinen.
Ja, klar. Ja. Ja. Eben darum braucht es ja im Kleinen Grosses bewirken, finde ich einen schönen Werbeslogan von unserem Hilfswerk, wirklich.
Also ich bin da ganz einverstanden. Und wir sagen, wenn du sagst, mir ist es genug, ich bin nicht sicher, ob ich das so würde sagen. Ich finde das sehr, sehr ambitioniert.
Also mit Nein, anderen, das habe ich gemerkt beim Sagen. Als ob das wenig wäre. Es ist eigentlich schon alles.
Das Wenige, was du sagst. Also, und ich glaube auch, dass es Sinn macht und dass es gut ist, dass das auch nochmal übergeht in ein anbetendes Reden oder in ein bittendes Reden. Mhm. Also für mich ist unser Vater immer noch so der Maßstab oder so etwas wie eine heilige Mitte, wo dein Wille geschehe und nicht unser Wille geschehe, dein Reich komme, nicht unser Wille. Also es hat etwas drin, wo mich dezentriert, wo mich von mir weg und auch von der eigenen Organisation. Jesus hat nicht eine Religion gegründet, er hat eine Revolution willen. Jesus hat auch nicht unser Portemonnaie, sondern hat unser Herz willen. Und also wenn ich ein bisschen Jesus-Begeisterung da jetzt reinbringe, dass der gemeinsame Grund, dass wir miteinander unterwegs sind und einander als Schwestern und Brüder sehen und nicht als Feind oder potenzielle Konkurrenten, ja, da kannst du sagen, das ist eigentlich so fundamental, so elementar und es ist gleichzeitig so revolutionär. Und von dort her glaube ich schon, dass die Kirche, wenn sie das kann kommunizieren, verständlich und signifikant, dann hat sie Zukunft. Das ist ihre Zukunft.
Ja, genau. Und also nur ein Gedanke, also das Dein Wille geschehe ist ja, nimmt mich ja nicht in Passivität, im Gegenteil. Ja, das genau. Ist ja eine Aufgabe,
ja.
Dass man das eben mit ganz kleinen Schritten versucht. Und das ist fordernd bis überfordernd genug. Genau.
Schönes Schlusswort, oder?
Auf jeden Amen. Fall. genau. Ja, ich hoffe, es hat auch euch inspiriert, ein paar Gedanken, nehmt die mit. Mich hat es inspiriert, das Gespräch. Und ja, hoffe, dass wir ein paar Fäden wieder aufnehmen können in nächster Zeit. Herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke, sehr gerne.
Merci, Ralf.
Merci.
Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.